Hallo, liebe Kitesurf-Community. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Kitesurf-Podcasts. Hier ist Hannes, mir gegenüber sitzt Fabi. Heute dreht sich das Ganze um das Thema, ja, wie komme ich häufig aufs Wasser? Welche Windvorhersage gibt mir da die besten Daten an die Hand und wie funktioniert das Ganze? Ja, Fabi, was hast du dazu?
Ja, Mensch, moin moin auch von mir. Ja, wir haben es ja heute relativ einfach. Ich meine, früher musste man den Wetterbericht im Radio oder die Tagesschau verfolgen. Und so bekommen wir doch heute sehr präzise Vorsagen angeboten. Doch diese gilt es auch richtig zu deuten, zu interpretieren. Und dafür haben wir uns heute auch wieder einen Spezialist aus der Community eingeladen, und zwar Jonas Kaufmann, einer der beiden Geschäftsführer von Windfinder. Moin moin und herzlich willkommen, Jonas.
Hallo Hannes, hallo Fabi. Danke, dass ich dabei sein kann.
Ja, Jonas, Windsurfer oder Kiter?
Kitesurfer. Okay. Kitesurfer seit 2003. Ich wohne in Kiel, unser Büro ist in Kiel und naja, wir haben halt echt gute Spots vor der Tür. Also das passt ganz gut mit Windfinder zusammen.
Das glaube ich. Und von Haus aus bist du Informatiker, wenn ich das richtig gelesen habe?
Genau, das ist richtig. Ich bin Informatiker, bin 39 Jahre alt und kite sehr gerne. Genau. Und leite jetzt das Team von Windfinder.
Cool, cool. Und wie hat es dich und wann hat es dich zu Windfinder verschlagen? Ich meine, als Informatiker ist ja wahrscheinlich die Windbranche nicht die erste Anlaufstelle. Meteorologe bist du ja wahrscheinlich nicht. Auch noch, oder?
Nee, ich bin nur Informatiker.
Im Windfach Meteorologie.
Genau. Nee, nicht ganz. Ich bin 2001 bin ich nach Kiel gekommen, nach dem Abi. Und irgendwann 2003 hatte ich ein Praktikum gesucht und hatte, ich glaube, auch zu diesem Zeitpunkt dann halt mit Kiten angefangen. Und da hatte ich festgestellt, dass ja Windfinder auch in Kiel sitzt. Naja, und dann war ich der erste Praktikant da und konnte da halt die Entwicklung jetzt auch seit 17 Jahren mit begleiten. Und zusammen mit dem Team da jetzt echt eine, finde ich, eine ganz schöne Seite aufmachen.
Das klingt gut. Und in den letzten, sage ich mal, 17 Jahren ist wahrscheinlich eine Menge passiert, auch was die Qualität der Vorhersagen angeht. Aber dennoch muss ich dich fragen, wenn ich jetzt irgendwie in die Vorhersage gucke und für den nächsten Freitag irgendwie Wind sehe, warum ist die Wahrscheinlichkeit dann relativ hoch, dass nächsten Freitag doch kein Wind ist? Ist das doch scheiße?
Es ist immer die Frage, wie weit willst du in die Zukunft gucken? Also es ist generell so, dass da sehr viel Forschung in dem Feld der Meteorologie da ist. Und man sagt jetzt so in ungefähr, so, dass man 3 bis 5 Tage im Vorhinein wirklich gut vorhersagen kann. Jetzt musst du natürlich ein bisschen unterscheiden, was jeweils die Wetterlage betrifft und wie genau du denn die Vorhersage haben willst. Wenn du jetzt einfach haben willst, so okay, es sind 17 Knoten und es kommen nur 16 an, dann würde ich sagen, okay, das ist im Rahmen der Prognosegenauigkeit ist das schon gar nicht schlecht für 5 Tage im Voraus.
Klingt vernünftig, kann ich mitleben.
Ja. Genau, so, es ist immer noch die gleiche Kitegröße, die du fliegen wirst, es ist halt ein bisschen weniger Druck meinetwegen. So. Wo du aber ein bisschen drauf achten musst und ist halt immer auch die großräumige Wetterlage oder die Wetterlage an sich einschätzen zu lernen. Weil beispielsweise, wenn du eine Unwetterlage hast oder sowas mit Gewittern, dann stehen da zwar hohe Zahlen in der Windvorhersage drin, aber du willst da in diesem Moment halt einfach nicht raus. Und es macht halt gerade bei kleinräumigeren Wetterlagen, macht das halt manchmal echt schon einen Unterschied, ob du 50 oder 100 Kilometer weiter nördlich oder südlich bist. Also du kannst da mit einer geschickten Spotwahl und Verwendung von Vorhersagekarte, glaube ich, auch da eigentlich immer das Beste rausholen aus deiner Session.
Und was meinst du mit kleinräumigere Wetterlage? Das heißt, die jetzt nicht so groß ausgedehnt ist, jetzt nicht die gesamte Ostsee betrifft oder was meinst du?
Zum Beispiel. Also was ich generell halt immer empfehle ist, verwende die Vorhersagekarte. Das kann bei uns sein, das kann bei einem anderen Anbieter sein. Ich glaube, wir haben da bei uns eine sehr schöne Darstellung geschaffen, wo man da auch genau diesen Aspekt richtig gut rauslesen kann. So, dann schaust du dir deinen Spot an, und schaust so, aha, jetzt möchte ich beispielsweise nach Fehmarn fahren und sehe, aha, jetzt habe ich hier ein großes Windfeld, was über die Ostsee ankommt. Ja, aber das streift Fehmarn nur so am Rande und siehst aber gleichzeitig, dass es beispielsweise in der Lübecker Bucht oder meinetwegen auch nach Rügen, je nachdem, wo du hinfahren willst, dass dort mehr Wind ankommt. Und das schaffst du natürlich nur, wenn du diesen großräumigen Blick dann hast, so, und nicht nur auf die einzelnen Spot-Vorhersagen guckst.
Ja, und dann gibt es ja den Unterschied zwischen Forecast und Super-Forecast. Da frage ich mich, sind das zwei verschiedene Rechenmodelle oder bezieht man da noch einfach seine Daten woanders her? Wie kommen da die Unterschiede zustande?
Okay, ich fange mal einen Schritt weiter vorher an. Also die kurze Antwort ist, ja, es sind zwei unterschiedliche Vorhersagemodelle und der Vergleich davon gibt dir halt mehr Sicherheit einfach. So, weil unterschiedliche Vorhersagemodelle haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und das ist so, wenn beide sich einig sind, ganz grob gesagt jetzt, dann ist das auch ein Kriterium, dass die Großwetterlage stabil ist und dass die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Vorhersage halt sehr hoch ist. Grundsätzlich musst du dir ein Vorhersagemodell so vorstellen, dass du ein Gitternetz über die Erde legst und du hast halt die Gitterpunkte in verschiedenen Kilometerabständen. Das ist die Auflösung des Modells. Bei unserem Superforecast ist es beispielsweise 7 Kilometer. Beim Forecast, was auf dem GFS-Modell vom amerikanischen Wetterdienst betrifft, ist es 21 Kilometer, Pi mal Daumen. So, und für dieses Gittermodell wird in festen Zeitschritten eine Vorhersage rausgerechnet. Also im Endeffekt geht es darum, ein Luftpaket, das in diesem Quadrat ist, wo bewegt es sich weiterhin? Mhm. Das Ganze natürlich dreidimensional, ne? Das Wetter passiert ja oben und nicht auf dem Boden. Genau. Und Vorhersagemodelle zeichnen sich vor allem dadurch aus, also A, durch unterschiedliche Auflösung. Und da kann man eigentlich fast immer sagen, je höher die Auflösung, desto besser. Mhm. So. Und das andere ist, es geht um unterschiedliche Physik zum Beispiel. Und da gibt es verschiedenste physikalische Modelle, auf denen die Vorhersagen dann basieren. Ein ganz plastisches Beispiel ist eigentlich immer so, ja, das ist jetzt Niederschlag. Was passiert so um die 0-Grad-Grenze, wenn jetzt Niederschlag kommt? Kommt das als Schnee? Kommt das als Regen? Kommt das als Graupel, als gefrierender Regen? Ja, und durch so diese unterschiedliche physikalische Modelle treten dann halt solche Unterschiede auf. Also, was man auf jeden Fall aber machen sollte, ist Modelle vergleichen und dann halt auch für seinen Homespot gucken, welches Modell funktioniert denn da eigentlich am besten.
Hm, ja. Und diese Modelle, sind das allgemeingültige Rechenmodelle, die jetzt verschiedene, sag ich mal, Wettervorhersageanbieter nutzen, auf die sie zurückgreifen? Oder ist das etwas, was man selbst entwickelt und verfeinert oder ein Basismodell nimmt und seine eigenen Berechnungen da noch mit draufhaut?
Das ist unterschiedlich. Also das, was bei uns im Forecast steht, wie gesagt, das ist das GFS-Modell des amerikanischen Wetterdienstes. Und da muss ich sagen, da basieren ungefähr 95% aller Wetterdienste weltweit darauf. So. Der Superforecast ist tatsächlich ein Modell, das wir auf eigenen Servern rechnen und auch selbst parametrisiert haben, aber es nicht komplett selbst entwickelt haben. Also den Superforecast gibt es nur bei uns.
Und diese ganzen Daten von diesen Modellen, wo kommen die her? Ich meine, sind das aus der Schifffahrt von Windbojen oder Wasserbojen, Satelliten, sind das alles die gleichen Parameter, die alle Modelle nutzen oder gibt es da unterschiedliche Informationen?
Ja, so ein Vorhersagemodell, denk wieder an das Gitter, was ich vorhin erzählt hatte, das muss natürlich irgendwie erstmal einen Initialzustand der Atmosphäre haben. Also irgendwo muss ja dieses Gitternetz aufgebaut sein, wo man sagt, in einem Kilometer Höhe über Norddeutschland ist jetzt ein Luftdruck von so und so viel Hektopascal bei so und so viel Grad Celsius. So. Und dieses initiale Modell, da kommen genau diese Faktoren rein, die du gerade gesagt hattest. Also Messungen von Wetterstationen, da kommen Satelliten rein, da kommen Messungen von Schiffen, war genauso richtig rein. Aber das Wichtigste ist eigentlich so Radiosondenaufstiege, wo du dann halt den den Wind und die Temperatur in verschiedenen Höhen tatsächlich misst. Und die, da gibt es relativ viele Wetterballons, die da über Deutschland zum Beispiel aufsteigen. Global gesehen ist das aber immer noch sehr, sehr wenig. So, weil, denk dran, 70% der Erde besteht, glaube ich, aus Wasser. Und da sind halt keine Radiosonden auf Stege. Deswegen, da ist immer so ein bisschen Unsicherheit, wie gut ist denn dieser initiale Zustand? So. Und die Physik dahinter, die ist eigentlich ziemlich ausgereift. Das wird immer mal wieder besser, gerade so in Grenzfällen. Die Auflösung der Modelle wird immer besser. Und das führt halt dazu, dass insgesamt gesehen sich die Vorhersagequalität von Jahr zu Jahr eigentlich immer weiter verbessert.
Also ist die Verbesserung oder die Weiterentwicklung davon abhängig, dass man mehr Informationen in die Modelle bekommt?
Ein Faktor, aber der größte Faktor der letzten Zeit ist einfach, es ist Rechenpower. Weil wenn du dir vorstellst, ich verdoppele die oder ich verbessere die Auflösung, dann ist das ein exponentielles Wachstum. Und ich brauche immer, immer mehr Rechenleistung dafür. Und deswegen wäre es ja wünschenswert, ein weltweites Vorhersagemodell mit 1 Kilometer Auflösung zu haben. Weil dann kann man bestimmte Hebungsprozesse wie Gewitter und so echt super vorhersagen. Aber die Rechenpower gibt es halt einfach gerade nicht. Ja. Deswegen muss man da immer so ein bisschen mit Kompromissen arbeiten. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass der Forecast bei uns global verfügbar ist und der Superforecast halt nur für Europa, damit man halt die Datenmenge und die Berechnungsdauer da auch irgendwie in einem endlichen Zeitrahmen hält.
Und ich sag mal, Datenmenge und ist ja das eine und Rechenpower, aber gibt es auch so eine Art Selbstlernschleife von eurem System, so ein Self-Learning-Algorithm, der dann halt ja seine eigenen Vorhersagen analysiert und guckt, okay, inwiefern hat meine Vorhersage mit der tatsächlichen Realität dann übereingestimmt und muss sich das Modell quasi irgendwie ja die ganze Zeit selbst verbessern?
Also könnte man. Das gibt es tatsächlich. Also so ein Mechanismus gibt es, der heißt Model Output Statistics oder MOS und wird verwendet, ist ein valider Ansatz, durchaus zu sagen. Er hat, wie jeder Ansatz, halt Stärken und Schwächen. Mhm. Also da kommt man halt, mit sowas kann man lokale Gegebenheiten sehr gut einschätzen. Also wenn man zum Beispiel sagt, so hey, wir haben jetzt beispielsweise an der Ostsee im Frühjahr 15 Knoten Ostwindvorhersage, dann weiß man durch die Erfahrung, die man hat, dass am Strand her eigentlich immer mehr Wind ankommt durch thermische Verstärkung. Und das kann halt so ein System lernen. Das basiert auf neuronalen Netzen und vielen, vielen anderen KI-Systemen auch da. Die Systeme haben aber auch gleichzeitig einen Nachteil. Und zwar ist es so, dass die Extremsituationen einfach nicht so gut abbilden können. Weil es ist ja so ein KI-System basiert ja immer auf Trainingsdaten. Und wenn es in den Trainingsdaten niemals gesehen hatte, dass ein Sturm aus Nord mit 50 Knoten kommt, dann wird es diesen Sturm halt auch wahrscheinlich unterschätzen oder nicht so gut einschätzen. Deswegen der zielgerichtetere Weg meiner Meinung nach ist momentan die Erhöhung der Rechenpower und verbesserte Auflösung.
Aber du hast ja gerade Thermik angesprochen. Ist das möglich, in so ein Modell mit reinzurechnen, wenn man ja die Temperaturvorhersage hat? Warum kann man das nicht mit einberechnen in seine Vorhersage?
Das ist schon einberechnet.
So, naja, also gut, also ich hatte jetzt tatsächlich jetzt mal in Portugal was angesagt, wo einfach deutlich mehr ankam und mir die ganzen Locals dann halt immer meinten, ja, das ist die Thermik, die musst du dann noch dazu rechnen und draufrechnen. War halt da nicht der Fall, deswegen.
Ist ja so eine Grundsatzfrage, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt irgendwo in Griechenland bin und da wird mir immer irgendwie 5 Knoten Wind vorhergesagt. Ist das dann Großwetterlagenwind oder Thermikwind?
Also das, grundsätzlich, was du gesagt hast, ask the locals, das ist schon mal der Richtige. So, weil wenn ich da als Tourist hinkomme und du weißt es ja vielleicht auch von euren Homespots, wenn ich da einfach rausgehe und beobachte die Vorhersagen und gleiche das für mich im Kopf ab, was ist denn da tatsächlich angekommen, dann kann ich halt da schon, ich lerne das selbst zu interpretieren. So, und die Locals ist da halt woanders genauso. Aber zum Thema Thermik nochmal. grundsätzlich haben die Modelle diesen Faktor drin. Also es geht da um Einstrahlung, es geht um Luftpakete, die dadurch angehoben werden und dadurch halt Wind von der kühleren See zum Beispiel nachgezogen werden. Da ist natürlich auch wieder dieses Auflösungsding der Vorhersagemodelle dann irgendwann der limitierende Faktor. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei uns im Superforecast guckst, der wird dank seiner höheren Auflösung solche Phänomene halt deutlich besser erkennen als der Forecast zum Beispiel.
Ja, okay.
Ich stelle mir gerade so vor, dass man quasi, also es gibt ja dann auch irgendwie relativ, es gibt ja auch ein paar Spots, wo wir dann irgendwie direkt wirklich Messstationen haben, wo man dann irgendwie bei den Vorhersagen am Spot auch so eine Art Validierung von den Nutzern haben könnte. Wie gut ist tatsächlich für diesen Spot regelmäßig die Vorhersage? Wenn ich dann mit meinem Windmesser stehe, mir werden irgendwie 25 angesagt und ich messe jetzt hier 15, dann kann ich da irgendwie einen Daumen nach oben, Daumen nach unten oder so geben. Und wenn das irgendwie 500 Leute ständig machen, dann könnte man auch irgendwie dazulernen.
Ja. Kann man machen, ja. Das ist eine gute Idee. So.
Ich sollte auch mal eine Wind-App machen.
Ja. Ja, kannst du machen. Ich muss da nur eine Sache dazu sagen, oder wo man vielleicht Einschränkungen sagen muss. Es kommt natürlich auch immer auf die Qualität der Messung an. So, wenn ich jetzt meinen Kindle Windmaster oder irgendeinen anderen Windmeter in die Luft halte, dann messe ich, wenn ich es ideal mache und groß bin, vielleicht in 2,50 Meter Höhe, keine Ahnung. Mhm. Das ist immer noch verwirbelt, der Wind. So. Zum Kiten oder die Vorhersagen, die wir machen, sind eigentlich immer für 10 Meter Höhe. Naja, und wenn jemand halt den Windmesser halt direkt vors Gesicht hält, ja, dann habe ich auch keine Aussagekraft mehr davon. Deswegen, ja, man braucht eigentlich schon wirklich professionelle Messstationen, die frei aufgestellt sind, wo jetzt nicht der Baum direkt daneben steht. Ansonsten kann man die Messung eigentlich, sonst ist die Messung eigentlich nicht gut und kann sie für so ein angedachtes System einfach nicht verwenden.
Ja, also apropos Messung, üblicherweise wird die Windstärke ja in Knoten oder Meter pro Sekunde angegeben, und wenn man umgangssprachlich von der Windstärke spricht, fällt ja auch oft der Begriff Beaufort. Das ist ja irgendwie quasi nur ein Bereich, den das widerspiegelt. Zum Beispiel sind ja 6 Beaufort ein Bereich von 22 bis 28 Knoten. Ihr gebt Knoten an, andere Apps
Meter pro Sekunde.
Beaufort. Warum habt ihr euch für Knoten entschieden?
Wie du gesagt hast, das ist die übliche Einheit im Segeln. Also wir kommen ursprünglich viele unserer Nutzer sind Segler oder Wassersportler, und daher ist es einfach Knoten genau besser. Man muss jetzt aufpassen, ich würde jetzt im Sinne von einer Genauigkeit, würde ich dann doch lieber einen Wetterdienst nehmen, der in Knoten oder Meter pro Sekunde da was angibt, als einen, der halt nur solche Windbereiche wie ein Beaufort angibt. Ja. Weil, wie du gerade gesagt hast, der Unterschied zwischen 22 und 27 Knoten plus dann, was vielleicht noch an Böen oben drauf ist, das ist definitiv eine Kitegröße und mehr. Und dann würde ich doch lieber die Knoten genauen vorhersagen und bevorzugen.
Ja, also für mich stellt sich jetzt auch immer noch mal die Frage, du hast anfänglich noch mal gesagt, okay, 3 bis 5 Tage sind so, naja, eine valide Vorhersage, oder wo ich damit rechnen kann, dass es irgendwie Sinn macht zu gucken. Also weiter in die Zukunft sagst du, bringt nichts, geben zwar die meisten Wettervorhersagen mit an, weil es irgendwie schön ist, viele Tage vorherzusagen, aber kann ich davon ausgehen, dass je näher ich tatsächlich an den Tag rankomme, desto genauer wird es letztendlich. Also kann man diese linearen Zusammenhang da ziehen?
Das kannst du so mehr oder weniger sagen, genau. Ja. Also ein Tag hat jetzt, glaube ich, schon, ein Tag im Voraus hat einfach die höchste Wahrscheinlichkeit, da ist schon ziemlich sicher. Es kommt natürlich auch immer auf die Wetterlage an. Wenn wir eine sehr, sehr stabile Ostwindwetterlage haben, ein riesengroßes Hoch, das über Deutschland sitzt und sich gar nicht bewegt, dann ist diese 3 bis 5 Tage, da kann man auch schon mal 7 Tage draus machen. So. Deswegen ist es eigentlich immer gut, so ein bisschen den Blick zu öffnen und nicht nur zu gucken, was an dem eigenen Spot los ist, sondern so generell, wie es ja, über Europa eigentlich aussieht. Und da kann man eben bei uns zum Beispiel die Karte verwenden, einfach mal rauszoomen ein bisschen und dann einfach auf Play drücken. Und dann sieht man so, ah, wie verändert sich denn das Wetter weiter und wie, was kommt denn da vielleicht auf mich zu? Und dann sieht man natürlich auch so, aha, schau mal, hier ist ein kleines Sturmgebiet. Oder, ah, hier bricht jetzt diese stabile Wetterlage zusammen. Ah, da müssen wir mal gucken, ob sich das verschiebt. Oder ne, man hat dann mehr einen Eindruck, wie man das interpretieren muss, die Werte, die man dann sieht.
Okay, das heißt, je weniger Dynamik da in der Karte über den Zeitverlauf ist, desto verlässlicher sind die Daten in dem Moment. Und desto mehr kann ich mich irgendwie zurücklehnen und muss weniger alarmiert sein. Ja.
Genau. Okay.
Und sag mal, mir ist aufgefallen, an manchen Spots gebt ihr Wellen- und Tidenangaben an und an manchen nicht. Ist es einfach nicht möglich, an manchen Spots Wellenvorhersagen zu geben?
Naja, auf den Seen ist es ein bisschen schwer. So, also, aber ich glaube, darauf hat deine Frage nicht abgezielt.
Doch, doch.
Achso, okay. Genau. Nee, also wir machen Wellenvorhersagen. Also ich trenne mal beide Themen auf, Wellen und Tiden. Ja. Wir machen Wellenvorhersagen für eigentlich alle offenen Ozeane, für die Ostsee und für das Mittelmeer. Ja. Je nachdem, in welcher Bucht man da ist, kann natürlich sein, dass der eigentliche Gitterpunkt, wo dann dieses Wellenvorhersage, wo die herkommt, diese Wellenvorhersage, dass der zu weit entfernt ist. Wenn du jetzt so eine ganz weit eingeschnittene Bucht hast zum Beispiel, dann wäre das ein Fall, wo das auftreten könnte.
Ja, okay.
Und zum Thema Tiden, die Tiden funktionieren ein bisschen anders. Das ist kein Modell, kein Vorhersagemodell, sondern das basiert auf, ja, grundsätzlich einmal auf Wasserstandsmessung, also Pegelmessung, und das wird dann mit bestimmter Physik dann auch weiter fortgeschrieben. Und da braucht man tatsächlich so einen Pegel in der Nähe. Und in der Ostsee ist keine Tide, aber auch wenn es da keine Messungen gibt, also keine historischen Messreihen, die lang genug sind, dann kann man diese Konstanten dafür nicht berechnen. Und daher gibt es nicht für jeden Ort Tidenvorhersagen.
Ja. Alright, also ich habe jetzt mitgenommen für mich, Großwetterlage auf der Karte beobachten, 3 bis 5 Tage, speak to the locals und auch echt mal verschiedene Modelle, sei es jetzt innerhalb einer App, einer Vorhersageplattform oder auch appübergreifend vergleichen, um sich dann irgendwie da zu verifizieren und validieren.
Genau. Wenn du es noch weitermachen willst, dann kannst du auch natürlich noch dein Tagebuch schreiben, kannst du sagen, okay, das war die Vorhersage, kannst du einen Screenshot von uns machen, kannst sagen, ich bin 9er Kite gefahren, ich war eher unterpowered, kannst noch ein Foto dazu machen, je nachdem. Also lernen, die Vorhersagen zu interpretieren, das ist eigentlich das, denke ich, worauf es am meisten ankommt.
Um Erfahrung dann kriegt man eigentlich
richtig, genau, das ist eigentlich das Erfahrungssammeln dabei.
Ich finde, das ist echt ein guter Tipp, gerade zu Anfang, wenn man sich wirklich mal merkt, ich bin jetzt bei so und so viel Knoten genau den Schirm geflogen, vor allem auch den Spot sich merken, dass ja die lokalen Verstärkungen oder Verwirbelungen doch sich dann da irgendwo mal merkt und dann nicht immer jedes Mal dasteht.
Haben wir uns schon oft vorgenommen, aber nie durchgezogen.
Das stimmt.
Ja. Ich glaube, wir hatten auch mal so ein Tagebuch, das hatte genau 2 Einträge. Ja.
Oh, da müssen wir nochmal nachschlagen.
Nochmal nachschlagen, okay.
Mit der Zeit geht es ja auch, ganz ehrlich. Also man weiß ja dann auch so, okay, ich habe hier jetzt grüne Zahlen bei Windfinder und Forecast und Super Forecast sind identisch und mein Gott, was nehme ich denn mit? Dann nehme ich den 9er und den 7er mit.
Nein.
Immer alles
mitnehmen. Immer alles mitnehmen.
Die Frage stellt sich
in der Regel. Immer alles mitnehmen.
Kommt drauf an, was ihr für Autos fahrt.
Du, wenn ich in Kiel wohnen würde und nur noch mal kurz 10 Minuten nach Hause muss, um einen anderen Schirm zu holen, weil es nicht passt, dann
ist es
okay.
Ja. Aber nicht bei einer Anreise von 2 Stunden.
Nee, dann würde ich auch alles einpacken, tatsächlich.
Cool. Jonas, hast du noch irgendwie ein abschließendes Wort uns mitzugeben?
Mal irgendwas Wichtiges vergessen.
Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Nö.
Also.
Ja, also ich glaube, die wichtigsten Sachen zur Interpretierung von Vorhersagen kann man natürlich, das haben wir, glaube ich, gesagt, das finde ich ganz gut. Was es bei Windfinder natürlich auch gibt, ich muss mal kurz im Werbeblock einsprechen.
Da ist er. Wir haben schon gewartet.
Genau. Nee, was es auch gibt, du sagst so, man muss immer auf die Vorhersagen gucken. Wir haben Windalarme als Teil von unserem Windfinder Plus Paket. Wenn man es leid ist, immer zu gucken und stattdessen lieber eine Push-Notification kriegt, wenn diese grünen Zahlen bei Windfinder aufgucken, dann wäre das, glaube ich, ein ganz gutes Produkt dafür.
Okay, also so, direkt für den Spot, ja, quasi.
Richtig, genau. Ja. Du stellst dir einen Alarm ein, ich möchte für Fehmarn, grüner Brink, nur bei Ostwind ab 15 Knoten benachrichtigt werden.
Du, sag mal, ich habe noch eine Frage für einen Freund, stelle ich die. So in eurer Aufbauphase, wo ihr verschiedene Finanzierungsmodelle durch Werbung oder wie auch immer, ich mir früher mal die Frage gestellt, da war am Wochenende immer viel Wind angesagt und dann auf einmal nicht mehr. Wurdet ihr von den lokalen Surfshops irgendwie supported?
Nicht ganz, aber lustig, dass du das sagst, weil den Vorwurf, den hatten wir häufig. Wir sind dem tatsächlich nachgegangen. Nein, okay. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Ich möchte diesem Gerücht widersprechen. Nee, aber mal ernsthaft, man kommt da immer so ein bisschen in eine Falle, gerade bei diesem Beobachten oder lass es Tagebuch nennen, wie auch immer man es nennen will. Man schaut beispielsweise nur auf den Forecast und hat dann halt eine super Session, weil dann doch irgendwie, keine Ahnung, 3 Knoten mehr waren und man jetzt seinen neuen Trick gestanden hat. Und dann war die Session gut und dann war die Vorhersage gut. Das Bier hat danach auch perfekt geschmeckt. Super. So. Dann hat man aber einen anderen Tag, dann schaut man vielleicht nur auf den Super-Forecast und dann sagt und hat irgendwie, ja, keine Ahnung, Leinenriss oder irgendein Problem gehabt und dann die Session war scheiße und das geht dann, da muss man aufpassen, dass man das nicht auf die Vorhersage zurückkoppelt, dass man nicht sagt, der Forecast ist immer besser, da hatte ich die besseren Sessions, während wenn ich nur Super-Forecast gucke, dann ist es halt immer nicht so gut.
Ja, aber du weißt ja, das liegt nie an einem selbst, sondern immer am Material oder am Wind.
Am Material oder am Wind, das stimmt.
Am Wind.
Am Wind. Cool. Jonas, vielen Dank für deine Zeit und für deine Kenntnisse, dein Wissen, was du mit uns geteilt hast.
Gerne doch. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten.
Geil. Dann hoffentlich sehen wir uns mal bald auf dem Wasser. Ich habe jetzt schon den ein oder anderen Interviewgast schon auf dem Wasser getroffen. Und Kieler Bucht sind wir auch das ein oder andere Mal.
Ja.
Sehr schön. Bescheid sagen,
ja, bitte. Okay. Vielen Dank an dich.
Dann bis dahin, mach's gut.
Danke, tschüss.
Ciao.